Wir sind in dieser Predigtserie beim dritten Wort vom Kreuz. Es sind ein paar Worte, die Jesus gesagt hat. Und ihr seht es da vorne. Heute sagt Jesus vom Kreuz zu seiner Mutter etwas und zu seinem Jünger Johannes. Zu der Mutter sagt er: Frau, da ist dein Sohn. Und zum Johannes sagt er: Da ist deine Mutter. Es ist im griechischen Text noch ein bisschen kürzer, also es klingt ein bisschen, fast ein bisschen schroff, aber lass uns dem ein bisschen jetzt genauer auf den Grund gehen. Wir lesen den Text gerade miteinander, ein bisschen den Zusammenhang, ich habe ihn da vorne eingeblendet. Und es sind nicht alle Jesus-Worte, die er vom Kreuz gesagt hat, im gleichen Evangelium. Wir sind schon im Lukas-Evangelium gewesen, heute nehmen wir es aus dem Johannes-Evangelium, dort lesen wir. Beim Kreuz Jesu aber standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, da wird jetzt kein Name genannt, und eine weitere Person, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Punkt. Als nun Jesus die Mutter und den Jünger, den er liebte, neben ihr stehen sieht, sagte er zur Mutter: Frau, da ist dein Sohn. Dann sagte er zum Jünger: Da ist deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Klingt ein bisschen fragmentarisch, sehr direkt. Jesus sieht, hängt schon am Kreuz. Wir lesen im Text vorher, dass er gekreuzigt worden ist. Und er sieht vor sich eine Gruppe. Oder diese Gruppe ist in der Nähe. Und das sind vor allem Frauen. Und der Jünger, den er liebte. Die Formulierung kommt öfters vor. Man kann sich jetzt fragen, warum sind da, also Entschuldigung, da meine ich jetzt nicht despektierlich, nur Frauen. Jetzt muss man sich vorstellen, die Jünger haben sich versteckt, also das ist natürlich heavy gewesen, vor der Gefangennahme und der Kreuzigung. Die Jünger haben ja mit als Kollaborateure gegolten, sozusagen, also die mussten sich verstecken. Interessanterweise ist einer offensichtlich dabei gewesen. Man weiß nicht genau, es war der Johannes gewesen, geht man von dem aus. Er nennt sich selber nie mit Namen im Evangelium, in seinem Evangelium, sondern er schreibt dann immer der Jünger, den Jesus lieb hatte, über sich. Außer es hat jemand anderes Johannes-Evangelium geschrieben. So genau wissen wir das nicht, aber spielt auch gar keine Rolle. Und man geht davon aus, dass er wahrscheinlich so ein Unscheinbarer war oder noch jünger, also vom Alter her jünger, dass er ungefährlich war. Die anderen Jünger sind natürlich, die haben sich müssen verstecken, das war viel zu gefährlich. Die Frauen sind wahrscheinlich auch ungefährlich und sind eben dann da dabei gewesen. Und da ist ja unter anderem die Mutter von Jesus genannt. Was lernen wir da bei dem Wort vom Kreuz über Jesus und über unser Christsein? Und ich möchte so 5 Beobachtungen mit euch teilen, die mich beim Vorbereiten beschäftigt haben. Die erste Beobachtung ist, Jesus ist im Leiden nicht alleine. Wir schauen jetzt einmal zum Kreuz, also aus der Sicht dieser Gruppe, von diesen Frauen plus Johannes. Was sehen sie? Was erleben sie? Sie sehen Leute am Kreuz hängen. Und ob da nur 3 Leute waren, also Jesus und die 2 Verbrecher, die mitgekreuzigt worden sind, weiss man nicht so genau. Damals sind x Leute gekreuzigt worden. Also da hat es zum Teil Kreuzigungen gegeben, ganze Strassenzüge entlang. Hat man Kreuz aufgestellt und das war für die Römer natürlich eine sehr gute Abschreckungsmethode gewesen. Die Form von Todesstrafe, katastrophal natürlich vom Leiden her. Also jetzt musst du dir vorstellen, die Gruppe ist da, die schauen auf die Kreuz und das ist ziemlich laut. Da wird geschrauen, auch die römischen Kriegsknechte, die die Kreuzigung vollziehen, die schreien natürlich einander an und rufen und die, die am Kreuz hängen, die schreien auch vor Schmerzen und es ist einfach wild, also sehr laut. Und die Gruppe wird jetzt hier genannt, die sind auf der letzten Wegstrecke immer noch bei Jesus. Ganz nach. Und zwar so nach, dass sie verstanden haben, was er vom Kreuz gesagt hat. Und er hat nicht können rufen vom Kreuz. Wenn du am Kreuz hängst und nicht mehr recht kannst schnaufen, kannst du nur noch röcheln, eigentlich. So. Und das ist dann nicht einfach glorifizierend, wenn man da vielleicht manchmal auf Bilder sieht oder so. Nein, das ist elendiglich gewesen. Und wahrscheinlich hat Jesus nur gehaucht. So. Das heisst, ich gehe davon aus, die Leute sind relativ nah beim Kreuz gestanden. Und die halten da aus. Die halten da aus. Mutter von Jesus ist dabei. Jetzt musst du dir das vorstellen. Mutter von Jesus ist bei ihrem Sohn, bei dem Tod, also bei dieser Kreuzigung, Marterei vom Gröbsten, dabei. Mütter, das ist wie wenn du deinen Sohn würdest in die Todeskammer begleiten und dann wird er nach dies nach ganz langsam umgebracht. Da musst du mal aushalten. Und das muss für die Mutter von Jesus, nicht nur für sie, auch für die anderen, die da natürlich dabei sind, natürlich auch für Johannes ein gewaltiger Schmerz gewesen. Zuzuschauen und da auszuhalten, wie Jesus den Schmerzensweg geht. Und nicht raus. Und ich habe mich so gefragt, können wir das auch? Nicht gerade in dieser Dimension, meine ich jetzt. Aber wenn ich so an mich denke, dann denke ich an mich, ja, also wenn es jemandem schlecht geht, das ist immer so ein bisschen schwierig, oder? Wenn jemand krank ist oder vielleicht auch auf der letzten Wegstrecke, was sagt man denn? Und es ist schwierig und so. Ich ziehe mich lieber zurück eigentlich, so, weil das ist schwierig auszuhalten. Du fühlst dich so ohnmächtig daneben. Und Maria, Mutter von Jesus und die anderen, Frau und Johannes, sind dabei. Können wir das auch, Menschen, in ihrem Schmerz begleiten? Vielleicht auf der letzten Wegstrecke. Angehörige, wo es schlecht geht, wo vielleicht eine Diagnose haben, wo man keine Hoffnung hat und so weiter. Da muss man nicht alt werden manchmal. Und dann da auszuhalten. Das ist so ein erster Lernpunkt für mich und auch eine Herausforderung. Zweiter Lernpunkt, jetzt drehen wir Perspektiven und schauen vom Kreuz her auf die Leute. Jesus, das haben wir gelesen vorher, Jesus hängt am Kreuz und er sieht die Gruppe. Ich zitiere nochmal Vers 26. Als nun Jesus die Mutter und den Jünger, den er liebte, neben ihr stehen sieht. Das Wort sieht, das hat mich ein bisschen angekumpelt oder angetriggert. Bevor er jetzt etwas sagt am Kreuz oder röchelt, muss man sagen, sieht er diese Gruppe. Er sieht sie. Er nimmt es wahr. Also selbst in seinem grössten Leiden nimmt er die Menschen im Blick. Also, wenn es mir schlecht geht, und ich meine eben nicht in dieser Dimension, da wir da am Kreuz hängen oder so, es ist noch viel besser, aber immer noch schlecht für uns. Also, wenn es mir schlecht geht, dann habe ich meistens mit mir selber genug zu tun. Und dann bleibe ich bei mir und hoffe und bete, dass es bald besser wird. Und jetzt ist interessant, wir wissen zwar nicht, in welcher Reihenfolge genau Jesus diese Worte gesagt hat, weil sie eben verstreut sind über verschiedene Evangelien, aber die drei, die wir jetzt schon angeschaut haben, also vorletzten Sonntag, letzten Sonntag und heute, alle drei ist Jesus nicht bei sich, sondern es geht um andere. Das erste Wort war ja, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Am letzten Sonntag, noch heute, sagt er zum anderen Verbrecher, wirst du mit mir im Paradies sein. Es geht nicht um Jesus selber, es geht ihm um den anderen. Und heute schaut er seine Mutter an und den Johannes an und spricht ihnen etwas zu. Ich in dieser Situation habe mit meiner Erfahrung viel zu tun und ich würde bei mir bleiben. Jesus ist anders. Selbst in seinem grössten Schmerz geht es ihm um dich. Selbst in seinem grössten Schmerz kümmert er sich um andere. In dem Moment um die Gruppe, die da ist. Jetzt ist aber interessant, er nimmt ihnen den Schmerz nicht weg. Oder? Jetzt wär mal ein Wunder angesagt gewesen, also wenn er schon nicht vom Kreuz oben runterkommt, was er ja hätte können, als Gottes Sohn. Er nimmt aber auch in der Maria, nimmt er jetzt nicht den Schmerz weg und sagt, Maria, jetzt, ich berühre dein Herz und es tut dann nicht mehr so weh. Nein, es ist mittendrin geblieben. Und Jesus sagt ihr etwas anderes, und auch im Johannes, und mit dem zeigt er den nächsten Schritt auf dem Schmerzensweg, wo die Jünger und, oder die Jünger und die Frauen unterwegs sind. In dem Zusammenhang ist mir die Geschichte wieder eingefallen, aus 1. Mose Kapitel 16. Dort lesen wir die Geschichte von Hagar. Hagar war die Magd von Abraham und seiner Frau Sarah. Und herausfordernde Geschichte, die Hagar wird schwanger von Abraham. Und kann man dort nachlesen, Kapitel 16. Auf jeden Fall wird da ganz schwierig dann dort, und sie läuft davon aus dieser Situation. Also es ist nicht erträglich und sie flieht. So. Und ist hochschwanger in der Wüste, irgendwo. Findet den Brunnen, sitzt dort ab und hat aufgegeben, geht auf. Und dann kommt eine Stimme vom Himmel oder, weiss doch auch nicht, ein Engel oder irgendetwas und redet zu ihr. Und dann gibt sie dem Brunnen einen Namen nachher. Ein Ort kommt den Namen über. Und der Name heisst, du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Der Brunnen, wo Gott mich sieht. Der Ort, wo Gott mich sieht. Die Geschichte ist mir wieder eingefallen in diesem Zusammenhang. Wir lesen in unserem Text, Jesus sah die Frauen, die Jünger. Du bist ein Gott, der mich sieht. Egal in welchen Herausforderungen, dass du unterwegs bist. Egal, ob es aufwärts geht oder schwieriger wird, du hast einen Gott, der dich sieht. Und der schaut dich nicht an, so, hey, musst du aufpassen, gell? Also, wenn du es nicht anbringst, gibt es eins über drüben. Sondern er sieht dich. Du wirst nicht übersehen. Das passiert uns oft, oder? Manchmal sagen mir Leute, du hast mich gar nicht gesehen. So. Ich sehe eben nicht alle, haben nichts. Das ist noch schwierig. Oder wir übersehen ganz schnell einander. Aber Gott ahnt ganz anders. Gott ist ein Gott, der dich sieht. Und der dich anschaut. Nicht wegschaut, sondern dich anschaut. Und das brauchen wir vor allem, wenn es unten durchgeht im Leben oder wenn es schwierig wird. Gott schaut dich an. Und er kümmert sich um dich, aber manchmal nimmt er dir die Schmerzen nicht weg, sondern er hilft dir, den nächsten Schritt zu tun. Wir gehen eins weiter. Jetzt haben wir zuerst mal geschaut, so ein bisschen Blick zum Kreuz, Blick vom Kreuz. Jetzt kommen wir zu der Information oder zu dem Satz, wo Jesus zu der Mutter sagt. Dritter Punkt. Jesus sorgt sich für seine Mutter. Er sagt, Frau, dein Sohn. Also er hat nicht können zeigen, oder? Ist ja am Kreuz gehangen, aber er spricht sie an mit Frau. Wenn man das so liest, denkt man, also Jesus, jetzt, bei allem Schmerz, aber hättest du es ein bisschen anständiger können sagen? Oder mindestens Mutter oder so, oder Mama. Er sagt ziemlich schroff, Frau, da ist dein Sohn. Und dann fragt man sich natürlich, hat er eine Bedeutung? Und jetzt ist es interessant, diese Anrede kommt nur einmal vorher im Johannesevangelium. Im Kapitel 2, dort lesen wir Geschichte von der Wasser- und Weinverwandlung, also Hochzeit zu Kana. Und dort ist Maria auch dabei und Jesus ist mit seinen Jüngern auch dabei und so. Und irgendwie haben sie da kein Wein mehr und da ist wichtig an dem Hochzeitsfest. Und dann sagt Maria zu Jesus, das ist wieder kommunikativ, gell? Genial, das war jetzt ironisch, sagt sie, Jesus, sie haben dann kein Wein mehr. Oder das ist wie wenn ich sage, in der Dönis zum Mittag, ein Glas Wein wäre jetzt noch nett. So. Und sie sagt dann amigs, du kannst in den Keller eine Flasche holen. So. Also, jetzt musst du dir vorstellen, oder? Jesus, also, die sind da an dem Hochzeug, der Wein geht aus, Katastrophe. Maria sagt, Jesus, sie haben kein Wein mehr. Wie ist die Antwort von Jesus? Frau, was geht dich das an? Du denkst, hallo? Könnt ihr nicht normal reden miteinander? Es gibt diverse Ausleger, die sich viele Gedanken gemacht haben zu diesen zwei Aussagen. Warum redet Jesus dort und jetzt am Schluss wieder am Kreuz so direkt und sagt nicht Mutter, sondern Frau? Und die Antwort ist eigentlich bei allen gleich. Die sagen, die Anrede zeigt, dass Jesus sich nicht mehr als oder in dieser Situation damals und jetzt auch nicht mehr als Sohn von der Maria versteht, sondern bereits in der Rolle als Gottessohn ist, wo sein Werk in dieser Welt angefangen hat, das war das erste Wunder, Wasser zu Wein, und jetzt vollendet am Kreuz. Also die schroffe Ansage könnte man so interpretieren und sagen, Jesus löst sich aus der biologischen Familie und er zeigt etwas von seiner Souveränität, sprich von seiner Gottessohnschaft. Und wenn Jesus da sagt, Frau, dein Sohn, dann kümmert er sich um die Zukunft der Mutter. Aber nicht einfach in dem, dass er ihr jetzt einen neuen Sohn gibt, auf den kommen wir dann nachher gerade noch, sondern es gibt wie eine neue Zuordnung, wo er als Gottes Sohn dann wird eine Rolle spielen drin. Jesus sorgt sich für seine Mutter und da müssen wir gerade mit dem nächsten Punkt verbinden und jetzt umkehren, Jesus gibt ihm Johannes einen Auftrag. Er spricht dann nachher den Johannes an und sagt, da ist deine Mutter. Jetzt, vordergründig könnte man sagen, also es gibt zwei Ebenen, so eine vordergründige Ebene und eine hintergründige Ebene, oder das Vorderbühne und Hinterbühne. Auf der Vorderbühne nimmt Jesus jetzt den Johannes in Pflicht und sagt, du sorgst für Maria. Jetzt muss man natürlich wissen, das hat kein AHV gegeben. Es war sehr wichtig, dass die Kinder sich um die Eltern gekümmert haben, vor allem im zunehmenden Alter. Also das war eigentlich die Altersvorsorge. Die Familie war sehr wichtig. Jesus stirbt und ist der älteste Sohn von der Maria. Vom Josef lesen wir gar nichts. Man geht davon aus, dass er schon früher noch gestorben ist. Also ist Maria alleine. Und jetzt ist sie darauf angewiesen, dass die nächste Generation sich um sie kümmert im Alter. Jetzt können wir natürlich sagen, Jesus macht eigentlich, setzt das vierte Gebot um, oder? 2. Mose 20, das vierte Gebot ist Ehre Vater und Mutter. Und da hat etwas mit dem zu tun, in der damaligen Kultur, in der damaligen Zeit. Eben hat es keine Altersvorsorge gegeben. Bei uns ist das individualistisch, das ist überhaupt kein Problem. Also ich brauche kein Nachkommen, um irgendwie mein Alter finanzieren oder essen bis zum Sterben, sondern damals war man darauf angewiesen, dass es eine Sippe gibt, die nächste Generation, die einem dann im Alter unterhaltet und für einen sorgt. Also Jesus wendet das vierte Gebot an und sagt ihm Johannes, du sorgst jetzt für die Mutter. Jetzt klammern auf und geht wieder zu. Jetzt könnte man auch fragen, ja Moment mal, Jesus hat doch Geschwister gehabt. Hätten die auch die anderen mal schauen können, oder? Die sind zu dieser Zeit, später in der Apostelgeschichte, kommen die positiver vor, aber vorher in den Evangelien kommen die Geschwister nicht so positiv vor. Also die haben sich eher distanziert. Vielleicht hat es mit dem zu tun, wir wissen es nicht. Vielleicht hat es auch mit dem zu tun, dass Jesus sagt, ich bin der Älteste, ich habe die Verantwortung für meine Mutter und jetzt gebe ich die dir, Johannes. Wie auch immer, Jesus übergibt ihm Johannes oder gibt ihm Johannes den Auftrag. Du sorgst jetzt für meine Mutter. Und die Frage für uns ist, wo können wir an der Stelle von Jesus, so wie Johannes an der Stelle von Jesus Verantwortung für die Mutter übernommen hat, wo können wir ein Stückchen Verantwortung übernehmen für andere Menschen? Oder einen Dienst an anderen Menschen tun, an der Stelle von Jesus? Das ist jetzt ein bisschen bildhaft dargestellt, aber da könnten wir uns ja mal fragen. für Mitmenschen, jüngeren oder älteren Datums, Leute, die um uns herum sind, vielleicht in der Familie, vielleicht auch außerhalb der Familie, vielleicht in der Nachbarschaft, vielleicht im Geschäft oder so. Wo könnte Jesus uns sagen, das ist Person, kümmere dich um die? Vielleicht nicht so einfach, vielleicht sieht man es nicht gerade, weil die nicht gerade schreien oder nicht gerade in der Not sind, offensichtlich. Aber da wäre doch ein guter Moment, um mal fragen, Geist Gottes, mein Herz ist offen, sag mir einen Namen, wer meinst du, wo ich mich darum kümmere? Ähnlich wie Jesus jetzt da die Johannes in Dienst einsetzt, an seiner Mutter. So, und mit dem kommen wir zu der fünften Beobachtung. Jesus stiftet eine neue Familie, und das ist sozusagen bei diesen zwei Sätzen, wo Jesus zu der Mutter sagt und dann zum Johannes, jetzt die Hinterbühne. Jesus stiftet eine neue Familie. Wir lesen dann, oder haben vorher gelesen, sogleich nahm Johannes sie zu sich. Also die sind natürlich noch am Kreuz geblieben, aber dann lesen wir, nachher hat Johannes Maria zu sich heimgenommen. Offensichtlich hat er in Jerusalem eine Wohnung oder ein Haus und auch eine Familie. Jedenfalls hat er Maria in seine Familie aufgenommen. Aber die Hinterbühne ist, es geht gar nicht um die biologische Familie, sondern Jesus stiftet da vom Kreuz her eine neue Familie, eine neue Form von Gemeinschaft. Die biologische Familie, wo drei geboren wirst, die kannst du nicht wählen. Die musst du jetzt einfach haben. Das ist einfach so. Aber da haben wir eine andere Situation. Die Jesus-Familie, die kannst du zwar wählen, aber jetzt am Kreuz sehen wir, da setzt Jesus rein. Die wird von Jesus zusammengestellt. Also, nur am Kreuz schafft Jesus eine neue Form von Zusammengehörigkeit, die nicht auf Herkunft oder Familienherkunft basiert, sondern, und da ist der springende Punkt, auf einem gemeinsamen Bezug zu ihm. Also, unsere Zusammengehörigkeit basiert nicht auf irgendwie biologischen Familienhintergründen oder so, sondern auf einem gemeinsamen Bezug zu ihm, zu Jesus. Wir sind seine Gemeinschaft, seine Familie. Aber nicht, weil wir alle genau gleich glauben, weil wir alle genau gleich denken, alle theologischen Fragen genau gleich beantwortet, alle genau den gleichen Stil lieben. Da kann man zwar auf der Vorderbühne so machen, oder, und sagen, die Gemeinschaft da, die gefällt mir nicht, weil der Stil ist schlecht oder so, ich suche mir eine andere. Okay, das ist aber Vorderbühne-Geschichte. Aber auf der Hinterbühne sind wir verbunden, weil wir einen Bezug zu Jesus haben. Oder er zu mir und zu dir. Und darum sind wir Geschwister. Gehören in die gleiche Familie. Das heisst, Jesus hebt deine Familie nicht auf. Da vom Kreuz, also die biologische Herkunftsfamilie, hebt er überhaupt nicht auf. Aber wir sind durin jetzt eine neue Familie. Wir sind durin, durch den Bezug zu ihm, durch den Glauben an ihn, durch die Beziehung zu ihm, sind wir Geschwister. Wir gehören zusammen. Und dann ist es halt auch ein bisschen wie in der Herkunftsfamilie, oder? Geschwister, die kannst du auch nicht immer so auswählen und es hat ein paar komische manchmal. Und so ist es in der Kirche auch. Wir haben uns ja nicht gewählt, so direkt, oder? Super, weißt du, mit dir, gang in die gleiche Kirche und so. Durch Jesus sind wir zusammengesetzt. So, fertig. Zusammenfassung von diesen fünf Beobachtungen. Und da wäre meine Bitte, nimm da mit. Da sind so Kerngedanken drin. Jesus schaut dich an. Und jetzt musst du ein bisschen vorsichtig sein. Je nach deinem Gottesbildverständnis, oder? Ich kenne Leute, die immer so eine gewisse Angst haben vor Gott, oder? Der schaut mich dann an und dort sieht er alle meine Fehler und Sünden und so weiter. Und dann, schwierig. Nein. Er schaut dich an. Er sieht dich in der Situation, wo du bist. Er schaut nicht an dir vorbei, sondern er schaut dich an. Das heisst nicht, dass er alle Probleme wegnimmt, aber er schaut dich an. Zweiter Gedanke, Jesus gibt dir einen Auftrag. So wie er im Johannes einen Auftrag hat, in der Mutter einen Auftrag hat, also auch sie soll zu dem Sohn schauen, zu dem Johannes. Jesus gibt dir einen Auftrag, möglicherweise. Und frag ihn, frag den Geist Gottes, wo gibst du mir einen Auftrag? An einem Mitmenschen vielleicht. Und der dritte Kerngedanke, Jesus ordnet uns einander zu. Wir sind verbunden, wir sind Geschwister durch unseren Glauben an ihn, durch unseren Bezug zu ihm. Und nicht, weil wir in allen Fragen genau gleich denken. Möge Gott unsere Herzen anrühren, dass unsere Herzen das eben können, Herzen. Das ganz tief geht. Wir werden von ihm gesehen. Und dann möge er uns zeigen, wo er uns einen Auftrag geben will. An seiner Stelle für andere. Und möge er uns helfen, dass wir trotz allen Unterschied können, fröhlich als seine Familie, als seine Gemeinschaft, die er zusammengestellt hat, unterwegs bleiben. Amen.